Der letzte Punkt. Die vierte Vereinbarung, die ist von besonders erlesener Güte in Anführungszeichen. Man vereinbart Lager für syrische Flüchtlinge auf syrischem Staatsterritorium nahe der türkischen Grenze zu errichten. Erdogan hat sogar den Plan gehabt, daraus eine richtige Stadt zu machen. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Das heißt, in einem Kriegsgebiet, das eindeutig nicht unter die sicheren Herkunftsländer subsumiert werden kann, da herrscht Krieg, wird entdeckt, na, da gibt es doch vielleicht hier und da Flecken, Regionen, in denen der Krieg nicht in dieser Weise das Leben bestimmt. Also können wir doch sichere Regionen in unsicheren Herkunftsländern ausrufen und dort Lager errichten. Das ist gemacht, das wird gemacht. Die Türkei hat das eminente Interesse daran, diese Lager auf syrischem Territorium wie Bollwerke, wie Schutzzonen gegen kurdische Syrer, die für sicher die Terroristen sind, zu errichten. Fazit. Natürlich ist es dem türkischen Staat nicht entgangen, dass die EU ihn für ihre eigene Flüchtlingspolitik per Vertrag instrumentalisieren will. Ich habe diese Sorte unterschiedlichster Instrumentalisierung an den vier Punkten gezeigt. Das ist die Einordnung als Flüchtlingsbörse, als Transit, als Lagerland und so weiter. Da stellt sich natürlich die Frage, wieso lässt die Türkei sich das gefallen? Warum unterschreibt sie so einen Vertrag? Sie ist doch nicht ein Somalier oder Eritrea oder Libanon, sondern ein NATO-Staat, der nach Größe und Potenz doch einiges hermacht. Die Auflösung ist, naja, sie wird dann ja wohl ein eigenes Interesse an diesem Vertragsinhalt haben. Sie wird ein eigenes Interesse daran haben, dass Europa sie für diese Sorte Flüchtlingspolitik instrumentalisiert. Und dieses eigene Interesse fasst sich zusammen, meines Erachtens, darin, dass sie sagen, in dem Maße, wie wir dieser Instrumentalisierung folgen, können wir zugleich unser eigenes Interesse, die bei uns Niedergelassenen in Lagern oder frei rumlaufenden syrischen Flüchtlinge von uns aus als Zuständigkeitsadresse, als Zuständigkeitsbeleg für unser ganz spezifisches regionalpolitisches Interesse an Syrien benutzen. Sie lesen also den Vertrag eigentlich umgekehrt wie die europäisch-deutschen Vertragspartner. Wir sehen in dem Vertrag anerkannt, dass auch wir regionale Interessen haben, die wir unter Berufung auf die bei uns zu uns geflüchteten Syrer vertreten können. Wir sehen uns sogar in unserem regional-imperialistischen Anspruch, so etwas wie einen Kurdenstaat zu verhindern, bestätigt. Das ist die umgekehrte Lesart, die Sie mit diesem Vertrag verbinden. Es bleibt nicht dabei. Es bleibt nicht dabei. Die Türken haben gemeint, da muss noch mehr für uns rausspringen und haben, das weiß jeder von euch, Gegenleistungen eingefordert. Das ist vor allen Dingen diese berühmte Visafreiheit für türkische Staatsbürger. Daneben die Abteilung Zollunion vorantreiben, die Frage der Eröffnung neuer Kapitel in der Binnenmarkt, in der Aufnahme in den Binnenmarkt und so weiter. Ich will mich aber jetzt nur auf die Visafrage konzentrieren, was sich an der einiges festgemacht hat und entzündet hat. Visafreiheit, nur kurz angedeutet, das ist nicht einfach eine formelle Geschichte, dass jetzt Türken, die nach Europa kommen, kein Papier mehr brauchen von deutschen Behörden, sondern einfach mit Pass durchreisen können. Visafreiheit ist ein bisschen mehr. Deswegen wird von der türkischen Seite auch Gewicht drauf gelegt. Das ist so etwas wie, wenn wir zugestanden bekommen, dass unsere Bürger ohne Visum nach Europa kommen können, dann sind wir praktisch gleich, werden wir praktisch gleichrangig behandelt wie alle anderen Staaten, bei denen das selbstverständlich ist, dass sie für die Einreise oder für das Herumreisen in Europa kein Visum brauchen. Das ist eine Form des Versuchs, eine neue Form der Anerkennung darüber zu kassieren. Was ihr auch wisst, ist, dass Europa gesagt hat, können wir drüber reden, aber gleich gesagt hat, diese von euch eingeforderte Gegenleistung verbinden wir unsererseits mit einer Gegenleistungsforderung. Und diese Gegenleistungsforderung gegen die Gegenleistung heißt, ihr habt bei euch einiges zu regulieren. Ihr habt insgesamt 72 Regelungen innenpolitischer Art, die uns nicht passen, abzustellen, abzuschaffen. Welche das im Einzelnen sind, ist jetzt wurscht, weil es an einer sich vor allen Dingen entzündet hat. Das ist nämlich die Forderung. Und es ist kein Zufall, dass sich das an der entzündet hat. Das ist die Forderung nach Korrektur der türkischen Terrorismusgesetze. Und das ist schon eine heftige Angelegenheit. Wenn Europa fordert, hallo, ihr müsst eure Terrorismusgesetze so definieren, wie wir sie in Europa haben, dann mischt sich damit Europa ein in die Frage, wen eigentlich der souveräne türkische Staat zu seinem Feind erklärt, von wem der türkische Staat sich in seiner staatlichen Existenz bedroht sieht, wem er nach innen vor allen Dingen jetzt den Bürgerkrieg erklärt. Von außen eingemischt und gesagt, das ist nicht in unseren Terrorismusgesetzen vorgesehen, also habt ihr das auch zu korrigieren. Das ist so ein bisschen so, ich drehe den Spieß mal um, als würde die Türkei von der EU für die Unterschrift unter den Vertrag als Gegenleistung die Anerkennung der russischen Krimbesetzung einfordern oder die Rücknahme aller Russland-Sanktionen einfordern. Also einfordern, dass bitteschön jene Verhältnisse, die Europa gegenüber Russland neu eingerichtet hat, auf türkischen Wunsch gekippt werden. So ungefähr darf man sich das vorstellen. Darüber ist jetzt nicht nur der Türkei-Vertrag und seine Umsetzung in Stocken geraten, sondern darüber hat sich was ganz Neues ereignet. Es hat sich ereignet, dass das Verhältnis Türkei, Europa, Deutschland ganz prinzipiell auf einmal hinsichtlich der Frage, inwieweit Europa, Deutschland, die Türkei, immerhin, wie gesagt, ein NATO-Partner mit bedeutsamen östlichen und südlichen Außengrenzen, inwieweit die Türkei als Partner westlicher Weltpolitik akzeptiert, eigene Politik hinsichtlich der Definition seiner Gegner machen kann. Anlässlich der Flüchtlingskrise und dem europäischen Versuch, sie insgesamt und darüber die Staaten, die davon betroffen sind, zum Gegenstand ihrer Kontrolle zu machen, kommen also Gegensätze, am Beispiel dieses Türkei-Zerwürfnisses, auf den Tisch, der mit den Flüchtlingsfragen erstmal gar nichts zu tun hat. der sich von der Flüchtlingsfrage und dem konkreten Gehalt dieses Vertrages emanzipiert.
Und da hätte ich jetzt eine Frage. Ich habe das ja immer gedacht gehabt, dass das ganze Verhältnis der Türkei und Europa doch vorher sich so entwickelt hat. Diese 72 Bedingungen, die da gemacht worden sind, die sind doch nicht erst bei der Flüchtlingssache gekommen. Es war doch schon die ganze Zeit Streitpunkt zwischen Türkei und Europa.
Ja und? Mag ja sein.
Es klingt immer so, wie wenn das jetzt alles da neu wäre.
Naja, auf jeden Fall muss man festhalten, dass in dem Vertrag oder in der Gegenleistung, Forderung zur Gegenleistung, genau auf dieses nochmal Wert gelegt worden ist. Und die Revision der Terrorismusgesetze ist in der Tat was Neues gewesen. Die große Teile der anderen Punkte, da hast du recht, waren schon im Zusammenhang mit den Beitrittsverhandlungen Gegenstand in den einzelnen Kapiteln, haben dazu Schwierigkeiten geführt. Deswegen Europa gesagt hat, die tun wir jetzt nochmal da rein. Das ist doch eine Gelegenheit. Wenn der Türkei daran gelegen ist, diesen Vertrag inklusive der Visumsfreiheit zu kriegen, dann bauen wir das da nochmal mit ein. Also, die merkelsche Flüchtlingspolitik stößt mit ihrem Anspruch, die Gesamtheit der Fluchtwege unter deutsch-europäische Kontrolle zu bringen, das habe ich ja schon vorher erklärt, auch auf Souveräne, denen diese Rollenzuweisung überhaupt nicht schmeckt, und als Transitlager, als Lagerland und so weiter, und die sich auch nicht nur berufen, sondern auch mächtig genug fühlen, als Souveräne dagegen aufzustehen und zu sagen, darin erschöpft sich nicht das, was wir als die Türkei wollen. Wir lassen uns darauf nicht reduzieren. Und wenn ihr uns mit Forderungen, Zusatzforderungen kommt, wie gesagt, Terrorismusgesetze, die bei uns ans Eingemachte unserer Souveränität, Feindschaftsbestimmung, das ist wirklich das Eingemachte von staatlicher Souveränität gehen, dann stellen wir uns dagegen auf. Das ist eine Anmaßung, die wir nicht akzeptieren können. Und auf einmal geht es, ich habe es eben schon gesagt, überhaupt nicht mehr um die Frage, welche Flüchtlingsabteilungen werden zwischen der Türkei und Europa geregelt, sondern wird aufgebaut auf diesen Streit ein ganz anderer ausgetragen, nämlich die Frage, wer kann eigentlich wem was sagen, welche Souveränität setzt sich welcher gegenüber der türkischen Souveränität berechtigtermaßen durch. Diese Sache ist überhaupt noch nicht gegessen. Das ist eine ganz offene Frage. Wichtig ist mir nur festzuhalten, dass offensichtlich angesichts der Eskalation der ganzen Geschichte die Merkel überhaupt nicht auf die Idee kommt, jetzt eine Stufe zurückzuklettern und die Sache zu entschärfen, sondern umgekehrt sagt sie, sie insistiert auf den Vertrag. Und offensichtlich scheint sie auch nicht nur auf diesem Vertrag zu insistieren, also an ihrem Vorhaben weiter festzuhalten, sondern nebenbei auch sofort den Anfang gemacht hat, zusammen übrigens mit den Franzosen in erster Linie, die anderen Fluchtrouten, Afrika, Ägypten, Libyen und Afrika, Maghreb-Staaten, in Angriff zu nehmen. Also angesichts dieser Erfahrungen, die sie macht, dieses Programm durchzusetzen, stößt überall auf Souveräne und je nachdem, wie die befasst und beieinander sind, ergeben sich daraus Konflikte, sagt sie, die müssen wir aushalten, die müssen wir bestehen. Das ist ein Teil des Vorhabens, den wir mit unserer Flüchtlingspolitik durchsetzen. An Selbstbewusstsein scheint es dieser Vorsteherin einer imperialistischen Macht wirklich nicht zu fehlen. So, das ist es erstmal gewesen. Schluss. Ja, jetzt seid ihr dran. Nachfragen, Kritik?
Also, was mich interessieren würde, war sehr gut und einiges Neues sicherlich. In irgendeiner Art und Weise haben wir das ja schon im Gedächtnis. Aber was mich interessieren würde, brennend interessieren würde, welche Rolle spielt Bayern, der Seehofer in diesem Programm? Nein, nein, so einfach ist es nicht.
Es muss nicht immer so gehen, dass jemand was sagt und ich bin dann gefragt, sondern alle anderen gleichermaßen sollen sich herausgefordert sehen, da mitzureden. Ich fange mal so an. Die Differenz Seehofer-Merkel bezog sich nie auf den imperialistischen Anspruch dieser Flüchtlingspolitik. Den hat der Seehofer durchaus geteilt. Was er nicht geteilt hat, ist die Abteilung, die übrigens auch von ihm politisch wahrscheinlich kalkuliert, übertrieben dargestellt worden ist, was da an Flüchtlingen auf Deutschland zukommt. Es gibt in dem einen Punkt eine Affinität zu den übrigen Kritikern der märkischen Flüchtlingspolitik und auf der anderen Seite durchaus Einverständnis damit, dass Deutschland in Sachen Flüchtlingspolitik mal bitteschön etwas in etwas größeren Schuhen daherläuft. Erstmal das als Einstieg, vielleicht kann man das noch ergänzen. Übrigens den Türkei-Vertrag hat er begrüßt. Und hat er begrüßt und auch eingeordnet als erster Schritt zurück von der Grenzöffnungspolitik, die sowieso nie das Thema war. Was daran noch an innerpolitischen Konkurrenzen dranhängt, halte ich für vergleichsweise langweilig, näher auszuführen.
Naja, ich sehe das schon so, dass gerade Seehofer mit seinem heftigen Widerstand hier auf dem rechten Lager eigentlich gewischt hat und das mit großem Erfolg.
Die Erfolge der AfD sind von Seehofer nicht begrüßt worden. Alles andere als das.
Bitte? Gewollt schon, begrüßt natürlich.
Nein, auch nicht gewollt. Auch nicht gewollt, überhaupt nicht. Seit wann begrüßt es ein Politiker, wenn eine Partei aus dem Stand 12 bis 15 in einigen Bundesländern noch mehr Teile, Prozente kriegt, die ein Volksteil repräsentiert, der die gesamte EU-Politik in Frage stellt, inklusive der Flüchtlingspolitik. Das gefällt nicht, dass auf einmal eine Partei tatsächlich rechts von der CSU, den Strauß-Spruch kennen Sie alle, sich aufmacht. Die Konsequenz, die Seehofer daraus gezogen hat, heißt nicht, wir laden die AfD ein, ein Teil der CSU zu werden, sondern wir schließen uns dem Kampf gegen die AfD, den alle Parteien jetzt auf ihre Fahnen geschrieben haben, an. Allerdings mit der widersprüchlichen Maßgabe, wir müssen zusehen, dass die AfD-Wähler bei uns eine Heimat finden. Kleiner Widerspruch, aber ist halt so.
Nachdem die Grenzen zu Mazedonien zugemacht worden sind, sind in Griechenland etwa 50.000 Flüchtlinge da geblieben. Aber ein Teil ist auch in Mazedonien selbst Russland, weil die Grenzen zu Serben auch zugemacht worden sind und auch in Serbien, weil die Grenzen zu Kroatien zugemacht worden sind. Ich weiß nicht, wie groß die Anzahl ist, aber da ich Grieche bin, ja, kenne ich das Problem, für die 54.000 Griechen, die in Griechenland leben. Wir hatten eine Künstlergruppe hier in Stuttgart, Schatten- und Puppentheater, und sie spielen in Athen und Piräus mit Flüchtlingskindern diese Veranstaltungen. Und wir haben eine Kooperation, wir haben gesagt, ihr macht die Veranstaltungen und wir finanzieren das. Und bei der Puppentheater-Vorstellung oder diese Karajus, sagen wir es so, Schattengarten, soll er auch Beiträge reinbringen, dass die Flüchtlinge, die in Griechenland jetzt sind, für immer in Griechenland bleiben. Und sie sollen sich auch von sich aus eine gewisse Bereitschaft zur Integration leisten. Nun wissen wir jetzt ja, dass es nicht so einfach ist. Erstens, weil die Leute das Ziel Deutschland hatten. Und zweitens sind auch familiäre Strukturen so, zum Beispiel hier in Stuttgart, die Vater und Mutter und eine Tochter sind hier und zwei Töchter waren in Idomen. Und nicht einmal diese zwei Töchter können wir hierher holen, damit die Familie wieder komplett wird. Das heißt, wir müssen trotz allem auch mit kleinen praktischen Schritten die Leute helfen. Und wir kriegen da eben diese Schwierigkeiten. Also praktisch, natürlich ist es schwierig, Griechenland kann nicht 50.000, 60.000 Flüchtlinge integrieren. Aber das wäre auch möglich, wenn auch die Bereitschaft auch von der anderen Seite da wäre. Aber diese Bereitschaft kann es nicht da sein.
Nee, andere Seite heißt, was meinen Sie mit anderer Seite?
Also die Flüchtlinge meine ich.
Ja.
Aber die Bereitschaft nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil ein Teil von ihrer Familie so bereits Kinder in Deutschland ist. Ja. Und deshalb ist es eben, wir müssen schauen, ja, dass wir diese Leute, die, wo der größte Teil der Familie hier ist, wir müssen einen Weg finden, damit sie hierher kommen. Und wenn eine Familie gar keine Angehörige in der Rest von Europa hat, dann könnte man vielleicht sagen, ja, ihr bleibt in Griechenland, es gilt auch nicht genauso für den Rest der Griechenland.
Ja.
Also zuerst mal die Zahlen, die wir in
Mazedonien sind. Ja, 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 ja. Es ist immer schwer, mit Leuten, die so unmittelbar betroffen sind, von der ganzen Sache zu reden. Das weiß ich. Ich will deswegen mal auf ein paar Punkte eingehen und bitte auch euch dann entsprechend sich einzuschalten. Ich habe vorhin schon gesagt, diese 50.000, die da zunächst in Idomeni und dann nachher nur noch 20.000 in Lagern und andere mit Bussen in Griechenland in weitere Lager gekarrt worden sind, die sind erstmal durch alle Regelungen durchgefallen. Die sind durchgefallen. Das war klar. Mit dem neuen Programm werden sie nicht durchgelassen. Das lag nicht nur an den makedonischen Grenzen, sondern es lag auch an dem, was das neue Flüchtlingsprogramm von Merkel beschlossen hat. Geht nicht mehr.